Peter Honaus ist der Leiter für das Government-Segment bei Microsoft Deutschland. Er betreut mit seinem Team Kunden wie zum Beispiel das Land NRW, die Agentur für Arbeit und die Bundeswehr. Peter hat sich mal für das Account-Planning für einen Kunden einen Bürgermeister engagiert und treibt auch die Nutzung von KI in der deutschen Verwaltung an und darf sich, man kann es sich denken, auch viel mit Ausschreibungen beschäftigen. Du merkst, ein sehr breit gefächertes Gespräch rund um den öffentlichen Sektor als Kunde im Softwarevertrieb. Und somit steigen wir jetzt direkt rein in das Gespräch mit Peter Honaus. Eine Sache, die wir im Vertrieb immer wieder beobachten, ist, klar, du gehst auf LinkedIn und dann liest du natürlich hoch und runter die Vertriebstipps. Und was ganz häufig fehlt, meines Erachtens, ist bei diesen ganzen Ratschlägen, ist, dass man so ein bisschen mal den Kontext herstellt. Ja, was ist eigentlich die Ticketgröße? Was ist eigentlich die Deal-Cycle-Länge? Wenn ich jetzt über Subscriptions rede, die irgendwie 10.000 Euro im Jahr kosten, ist es was anderes, als wenn ich 1,5 Millionen ausgebe. Und deswegen direkt mal die erste Frage an dich, Peter. Was ist denn bei euch so die typische Ticketgröße und der typische Deal-Cycle-Länge?
Ich würde dir jetzt gerne eine sehr fundierte, grob galaktische Antwort geben, kann ich dir aber nicht, weil es unterscheidet. Es ist ein Team, was ich verantworten darf, sehr unterschiedlich. Ich habe auf der einen Seite die Kollegen, die sich rund um den Verteidiger kümmern oder die Bundesagentur für Arbeit, was mit die größten Entitäten sind der Verwaltungseinheit heute. Dann hast du aber auch so Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen, was mit Abstand das einwohnerstärkste Bundesland ist in Deutschland. Ich meine, die Kollegen erzählen mir immer, es ist einwohnerstärker als Holland. So, das ist immer so dieser Benchmark, den ich setze, so 6. Marktwirtschaft Europas. Und so von daher kannst du das gar nicht so grob galaktisch sagen, weil das hängt halt immer so ein bisschen ein Stück weit zusammen. Also gucke ich mir die Länderkommunalteams an, dann bewegen wir uns da wahrscheinlich in einer Vielzahl von Abschlüssen jeden Monat um wahrscheinlich im Durchschnitt um die 50.000 Euro. Gucke ich mir jetzt dort an, wo ich eher Single-Kunden habe, dann machst du einen Abschluss im Jahr im Normalfall und der bewegt sich dann im guten Millionenbereich.
Na gut, dann haben wir schon mal eine Bandbreite und ist ja fair enough. Auch im Public-Sector-Bereich gibt es kleinere und größere Projekte, geht mir auf jeden Fall gut ins Ohr. Und wenn wir schon direkt jetzt mal drauf sind, du hast ja schon so ein paar Zielkunden genannt. Ich glaube, und das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich finde es so toll, dass du dir die Zeit nimmst, hier mal bei uns in den Podcast zu kommen. Public-Sector ist etwas, wo ich persönlich gar keine Erfahrung gesammelt habe in meiner Karriere. Und ich unterstelle auch mal, dass der durchschnittliche Zuhörer bei uns das auch nicht getan hat. Von daher ist es ja auch genau der Grund, da heute mal so ein bisschen reinzuhören. Was macht denn den Public-Sector-Sales eigentlich so besonders?
Ich muss erst mal sagen, als ich vor 17 Jahren von IBM zu Microsoft wechselte, konnte ich mir auch nicht vorstellen, lange im Public-Sector zu bleiben, sondern die Diskussion war damals relativ einfach. Damals war noch IBM eine richtig große Nummer mit WebSphere, Datenbanken und Lotus Notes, also heute HCL Notes. Und ich habe gesagt, hey, ich gehe nicht heute hin und verkaufe denselben Kunden Exchange, den ich gestern Lotus Notes verkauft habe, mache ich nicht. So finde ich mega unseriös, weil ich immer sage, ich habe einen sehr verbindenden Vertriebsstil für mich, der auch sehr viel über die Personalität geht, also über den Menschen, über das Thema Verbindlichkeit. Und so bin ich damals in den Public Sector reingerutscht und ich werde es echt nicht vergessen, als ich dann eines Abends bei meinem Vater da saß, über 45 Jahre bei Siemens, und er gesagt hat, du verlässt die IBM auf gar keinen Fall und zu Microsoft mit Software, da kann man doch gar kein Geld verdienen. Du in den öffentlichen Dienst, das funktioniert auf gar keinen Fall. Und ich muss auch gestehen, die ersten 3 Jahre, und das ist auch mal das, was ich meinen Leuten sage, die ersten 3 Jahre sind einfach echt nur anstrengend. Also du kannst das gar nicht anders sagen. Punkt 1, das Kundensegment zu verstehen, aber auch so eine Organisation wie Microsoft zu verstehen, war super challenging. Ich kann es gar nicht anders sagen. Und ich glaube, im ersten Jahr wollte ich eigentlich jede Woche zurück zu IBM. Im zweiten Jahr war es noch einmal im Monat und im dritten Jahr einmal im Quartal. Und im vierten Jahr hat es echt angefangen, richtig Spaß zu machen, weil du verstehst die Prozesse, du verstehst die Sachen. Bei den öffentlichen Dienstkunden, was für mich so ein Aha-Erlebnis war, ich habe 4-mal den Vertrag mit einer großen Landespolizei verhandelt und ich hatte 4-mal das gleiche Verhandlungsteam mir gegenüber sitzen und da liegen immer 3 Jahre dazwischen, also 12 Jahre. Ne? Wenn ich jetzt hier meine Kollegen angucke, die großen Automobilhersteller betreuen, die haben halt jedes Mal ein komplett neues Verhandlungsteam sitzen. Was sagt uns das? Das sagt uns einfach, diese menschliche Komponente, diese Ehrlichkeitskomponente, die nicht die Leute über den Tisch zu ziehen, ist eine deutlich wichtigere als woanders. Also du musst vertrieblich ganz anders agieren und du kannst auch dieser Total Cost of Ownership, mit dem wir oft gerne argumentieren, der zieht halt gar nicht so. Sondern das ist es, was ich an dem öffentlichen Dienst so spannend finde. Alle reden über Solution Sales. Du musst es in der Verwaltung machen, weil du hast halt einfach Vergaberecht und Haushaltsrecht. Und die sind bindend. Und wenn du dich darin nicht bewegst, dann hast du verloren. Und es gibt solche Sachen wie Vorratsbeschaffung, was kein Kunde machen darf. Also bei, ich weiß noch, bei IBM haben wir damals, kam gerade diese Software für Mainframes raus. Und wir haben die Schränke von den Kunden totgestellt. Das kannst du gar nicht anders sagen. Das funktioniert halt in der Verwaltung nicht. weil du darfst nicht irgendwas ausgeben, was du nicht brauchst. Und das ist eigentlich das Interessante. Das Zweite, was bei mir so rausgekommen ist in den letzten Jahren, ich bin ein unfassbarer Idealist. Also ich habe ein ganz klares Wertekostüm, dafür stehe ich auch. Ich gehe auch mit jedem Menschen nur so um, wie ich möchte, dass mit mir umgegangen wird und so weiter und so fort. Du kannst es nirgendwo besser einbringen als in der Verwaltung, weil wenn du irgendwann mal mit deiner eigenen Arbeit in Kontakt kommst als Bürger, dann verstehst du auf einmal, welchen Impact du hast. Das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber vor Jahren wurde bei uns mal ganz groß gefeiert, dass der 3er BMW jetzt per Teams einen Kalendereintrag steuern kann. Und ich dachte mir so, wow, ja, das ist mal innovativ, ne? Ich habe mal ein Projekt zusammen mit einem Kunden umgesetzt, was nachhaltig halt wirklich Kinderleben gerettet hat. So, und das finde ich ist schon, hey, ich kann jetzt Termine in einem Auto per Sprachsteuerung machen oder hey, ich habe vielleicht 20, 30, 40 Kindern das Leben gerettet. Also, was für mich als absoluter Idealist definitiv cooler, das ist definitiv die Verwaltung. Und ja, sie ist anstrengend, sie ist super anstrengend, gar keine Frage. Wenn du aber das System durchdrungen hast, wirklich mental, physisch, nee, physisch nicht, aber mental vor allem, dann ist es das Allerbeste, was dir passieren kann. Weil du kannst dich halt wirklich in den Markt austoben, wo du noch viel machen kannst, wo du viel bewegen kannst und wo du auch wirklich Impact ist. Und natürlich hast du immer wieder diese Sachen, dass dann auf einmal das ist eine Organisationsgrenze, weil du hast ja Bund, Land, Kommune als unterschiedliche Organisationseinheiten, dann hast du ja noch den Bundesrat und das hat auch alles seinen Grund, weil wir haben halt als Deutschland einfach mal in einer gewissen Epoche eine unrühmliche Geschichte. Aber wenn du genau verstehst, wie du dieses System dann spielen kannst, was du machen kannst, dann kannst du unfassbar viel bewegen, was am Ende des Tages Leuten was bringt, die dir nahe sind, nämlich deinen Freunden, deinen Kindern, deiner Familie und so weiter und so fort. Und das ist schon ziemlich cool.
Starke Ausführung und ich kann auf jeden Fall sagen, alles, was du gerade gesagt hast, ist schon ziemlich besonders. Und das erste Mal musste ich so stolpern, als du gerade gesagt hast, okay, der Kunde, alle 4 Jahre gibt es dort eben eine Verhandlung. Du warst immer dabei über die 12 Jahre hinweg. Teilweise auch haben wir auch Kontakt zu Startup-Unternehmen, Vertrieblern, die im Startup arbeiten, im Scale-Up-Bereich, wo du, und da kann ich mich ja selber auch gar nicht ausnehmen, wo du durchaus mal eine Fluktuation hast, so alle 1 bis 2 Jahre wechselst du mal den Arbeitgeber. Also durchaus in den vertrieblichen Rollen hast du da eine Fluktuation drin. Wie du es jetzt gerade aufbaust, dass eben diese Beziehung, die man da über die Jahre mit denselben Personen, über Jahrzehnte ja wohlgemerkt, aufbaut, ist schon eine einzigartige Sache. Ja? Also finde ich extrem spannend. Und jetzt hast du ja darüber gesprochen, hey, wenn man jetzt anfängt in der Rolle, die ersten 3 Jahre ist vielleicht ein bisschen holprig. Also die Geduld, die muss man da sicherlich mitbringen. Und die Resilienz. Und du hattest mir im Vorgespräch mal erzählt, du hast mal als Account Executive einen Bürgermeister eingestellt. Vielleicht kannst du uns da mal den Grund nennen, warum du das getan hast.
Ich habe ihn nicht eingestellt, sondern ich habe ihn engagiert. Und zwar, das war für mich ein ganz großes Lernelement. Also ich bin ein leidenschaftlicher Gamer, okay? Ich habe früher natürlich auch so, und ich habe hier, glaube ich, jedes Derivat irgendeiner Konsole rumstehen, außer Sony, das aus Prestige, kommt in der PlayStation nicht ins Haus, oder nicht aus Prestige, aus Loyalität zu meinem Arbeitgeber. Aber natürlich habe ich hier so auch alle Nintendos rumfliegen und so weiter. Ne? Als ich zu Microsoft kam, haben die gerade angefangen, den Vertrieb richtig hochzunehmen. Es war vorher viel mehr eine, wir verwalten das Ding so ein bisschen durch. Da steht wirklich einer da, empfängt es. Du hast halt einen sehr konsequenten Partnermarkt und mit 36.000 Partnern, ich glaube, keiner hat so viele Partner in Deutschland wie halt die Microsoft. Ne? Also das ist schon echt ein super Vehikel, was du hast. Und ich hatte so ein Erlebnis, was der Kollege gesagt hat, nimmt den Hörer in die Hand, ruft den Partner an und sagt so, hey, was gibt's? Dann sagt er, ja, ich habe gerade 500.000 Umsatz bei Kunden XYZ gemacht. Sagt er, hey, super geil. Dann nimmt er echt den Hörer in die Hand wieder, also legt auf, nimmt den Hörer in die Hand, also damals gab es noch richtige Telefone, ruft unseren damaligen Chef an und sagt, hey, ich habe gerade 500.000 Umsatz gemacht. Und ich sage so, hey, okay, so funktioniert das hier. Das war für mich schon so ein Lernthema. Und das war, du wirst es auch gar nicht glauben, das Thema Accountplanung war damals gar kein Ding. Also die Leute haben sich da, haben irgendwelche Folien gefüllt, die sie dann irgendwo auf dem zentralen SharePoint oder so weiter abgelegt haben, aber da war keine Struktur, Stringenz oder irgendwas dahinter. Sondern man hat es gemacht, dass dir keiner auf den Keks gegangen ist. Und ich habe damals relativ schnell verstanden, also ich war beim besten Willen, ich war der größte Tool-Idiot, also ich muss es auch immer sagen, wenn ich hier meine Leute immer so ein bisschen gingel und sage, hey, füll mal die Tools, ist wichtig und so weiter und so fort. Ich habe noch zu unserem ehemaligen Controller immer wieder Kontakt, der lacht sich heute tot, wenn ich ihm erzähle, wo ich die Schwerpunkte gerade lege, sagt, das hätte ich nie geglaubt, dass du irgendwann in diese Richtung einschlägst. Aber ich hatte immer einen Plan. Ich habe immer haargenau gewusst, mein Kunde soll in 12 Monaten dort steigen, in 36 Monaten da und 60 Monaten da. So, und das haben wir auch immer fixiert. Und ich weiß noch damals mit meinem technischen Gewissen, habe ich damals wir haben uns diese Flipcharts gekauft, die du so an der Wand festmachen kannst und haben das ganze Büro wirklich von vorne bis hinten so eine 8 Meter Wand tapeziert und alles minutiös wirklich auf und Mindmap und so weiter, alles, also echt noch komplett auf Papier damals oder auf Folie gemacht. Und irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich festgestellt habe, okay, ich komme mit den normalen handwerklichen Sachen nicht mehr aus. Ich muss raus aus den Bereichen, wo ich bin, wie ich bin und so weiter und so fort.
Im April 2024 in Berlin findet das größte Enablement-Event für Presales statt, was es je in Europa gegeben hat. In über 10 Keynotes und 20 Workshops erlebst und lernst du von echten Presales-Experten und Führungskräften. Dabei sind schon Teams von SAP, Salesforce, HubSpot, Miro, Cooper, Splunk und viel mehr. Sichere dir jetzt für dich und dein Team einen Platz unter artist-circus.com. Das ist ARArtist mit Doppel-R-circus.com. Link natürlich auch in den Shownotes. Wir freuen uns, dich vor Ort zu treffen. Und jetzt zurück zur Folge.
Hatte dann eine Reise in die USA mit einem Bezirksbürgermeister damals, der gesagt hat, okay, hier meine Leute aus dem Gesundheitsreferat waren jetzt gerade mit dem Unfallklinikum drüben. Ich möchte mir das jetzt auch mal angucken, was ihr da macht. Das Schöne ist, wenn du mal mit dem Kunden irgendwie so 2-3 Tage dann so auf Tour bist, du kommst ja auch zwangsläufig in eine ganz andere Diskussionsgrundlage. Und jetzt mal unter Mordors Pfarrerstöchtern, ich weiß noch, mein erster politischer Termin, echt, meine Knie haben geschlottert, du hast keine Ahnung mehr. Also ich dachte, da steht so ein Halbgott vor mir und beim besten Willen, ich habe heute verstanden, die machen ihre Nudeln auch mit Wasser und Salz. Also die haben die gleichen Probleme wie wir, die sind ganz entspannt. Ja. Dann hatte ich halt genau diesen Dialog mit ihm ganz lange und fand es irgendwie sehr erfrischend. Und dann hat er irgendwann mal die nächste Wahl dann leider verloren. Und dann habe ich gesagt, hey, lass uns doch einfach mal zusammenarbeiten. Also hilf mir doch mal, einfach zu verstehen, wie man Politik und IT zusammenkriegt, dass wir eine ganz andere Dimension einnehmen können. Und dann haben wir den Berliner Koalitionsvertrag damals gelesen und haben irgendwie für uns 16 Projekte identifiziert. Dann hat er den gelesen, hat uns gesagt, so unter den Maßgaben, die er mir jetzt gesagt hat, hier ist meine Liste. Und dann kamen da über 160 Projekte dabei raus. Okay. Und daraufhin habe ich für mich damals noch als Account Manager relativ intensiv mit ihm zusammengearbeitet, geguckt, wie kriegen wir das noch hin, wie kriegen wir das nach vorne und so weiter und so fort. Und das war eins der ersten Themen, die ich dann gemacht habe. Und als ich ins Management dann aufgestiegen bin, dass ich gesagt habe, hey, gibt es mal in der Breite unseren Leuten. Ich will, dass dieser Planungsansatz ein komplett anderer wird. Dass wir nicht mehr nur sagen, okay, wir arbeiten das ab, was kommt, sondern wir machen den Markt. Also wir identifizieren ihn, wir nehmen ihn, wir arbeiten an dem an, was für die Politik wichtig ist. Und das ist der Koalitionsvertrag. Und das ist, was du in der Verwaltung immer machen kannst. Also wenn du ein Projekt hast, was sich am Ende des Tages an dem Koalitionsvertrag entlang hangelt, wirst du immer alles kriegen. Also bestes Beispiel ist für mich gerade die Bundesregierung ist gerade jetzt, glaube ich, nicht die beliebteste Bundesregierung, die wir seit Jahren hatten. Ja. Aber die arbeiten ganz stringent ihren Koalitionsvertrag ab. Das tut gerade weh an vielen Stellen. Sie arbeiten aber das ab und dafür machen die alles. Ja. So, und das war für mich damals dieses Wissen auch wirklich in unser Team reinzubringen. Muss auch gestehen, wir haben uns seither mehr als verdoppelt.
Stark. Ich möchte gerne einen konkreten Punkt direkt mal aufgreifen. Du sagst gerade Accountpläne haben sich anfangs für dich so angefühlt, so, ja, das ist so eine Pflichtübung, das macht man mal da, damit einem keiner auf die Nerven geht. Ich kann dir sagen, in sehr vielen, auch sehr großen Organisationen ist das nach wie vor ganz genau so. Einmal im halben Jahr kommt der Vertriebsleiter ums Eck und sagt, wo ist denn der Accountplan? Und dann setzen sich auf einmal alle wie aufgescheuchte Hühner hin und basteln das Ding zusammen. Und nichtsdestotrotz glaube ich, dass alles, was du gerade gesagt hast, nicht nur im Public Sector, sondern auch tatsächlich beispielsweise im strategischen Account-Segment innerhalb der Kunden, die aus der Wirtschaft kommen, eine extrem hohe Relevanz hat. Weil auch dort kann ich mir natürlich mal so einen Strategiebericht schnappen. Ich habe letztens aus Spaß mal geguckt, hier so Allianz-Strategiebericht, 240 Seiten, ne, ist natürlich ein ganz schöner Wälzer. Aber wenn du das Ding mal vernünftig liest und schaust, okay, wo wollen die denn hin mit ihrer Strategie, dann kannst du das natürlich mit deinem eigenen Produktportfolio abgleichen und kannst somit nicht nur, ich sag mal, das Mehrwertversprechen deiner Software platzieren, sondern auch gleichzeitig eine Relevanz hinsichtlich der strategischen Prioritäten. Und das ist im Prinzip ja genau das, was du gerade, ich sag mal, auf einer politischen Ebene sagst mit diesem Koalitionsvertrag. Weil da steht's ja schwarz auf weiß mehr oder weniger, was der Plan ist. In diesem Fall eben nicht der Executive Suite, sondern eben unserer Politiker innerhalb einer Kommune, innerhalb eines Landes, innerhalb der Bundesregierung.
Das ist de facto komplett egal, ob es eine Verwaltungskunde ist oder irgendwas anderes. Also ich meine, es gibt ja fast jeder hat irgendwo Aktien rumliegen. Somit kriegst du auch immer die Einladungen zu den Jahreshauptversammlungen, wo du diese Berichte und alles kriegst. Also das ist ja heute alles zugänglich. Du kannst da super viel drauf machen. Ich muss gestehen, ich bin immer manchmal ein bisschen erschrocken, wie wenig man sich solchen Sachen annimmt und wirklich versucht, strukturiert drauf zu gehen, sondern ich habe oft das Gefühl, und es sind auch so Sachen, ich habe einen Kollegen, der ist sehr lange dabei, der sitzt bei mir in Hamburg und der sagt, hey, ich bin vor 15 Jahren zu den Leuten gegangen und habe versucht, den SharePoint zu verkaufen, wollten sie nicht, dann bin ich wieder hingegangen, dann irgendwann haben sie es gekauft. Heute versuche ich ihnen M365 zu verkaufen und sie wollen es nicht. Und was mache ich morgen? Ich gehe wieder zu den gleichen. Also der sagt schon selber, hey, ich habe hier eine Problemstellung zu vergeben. Und das finde ich ist also eine sehr gute Reflexion. Also ich kann mich noch an meinen ersten Termin wirklich mit einem Finanzamtsleiter in Brandenburg erinnern. Und der dann in Rechtsregularien irgendwie abdriftete und ich saß so da und habe irgendwie gar nichts mehr verstanden, was da jetzt gerade läuft. Es tut halt weh, wenn du in den Fachbereich kommst, weil du bist auf einmal nicht mehr aussagefähig. Habe ich eine gute Planung, eine gute Vorbereitung? Sind wir mal ehrlich, die Vor- und die Nachbereitung ist, glaube ich, mit der Planung die größte Problemstellung. Guckst du dir heute die Unternehmen an, gerade in der IT-Branche, die werden ja alle mehr multidimensional gerade. Also die haben nicht nur ein Produkt, sondern haben 3, 4 Produkte. Oft sind die auch gar nicht so integriert, sondern du musst einen anderen Ansatz machen. Du musst ganz anders durchplanen. Gucke ich jetzt meine Leute an, so wie gesagt, bei mir ist die Kundenschnittstelle drin. Also wie sage ich mal, wir ownen den Kunden vertikal. Und dann gibt es die horizontalen Kollegen, die halt dann, was weiß ich, Modern Workplace, Azure und so weiter machen. Wenn ich mir heute so einen normalen Account angucke, dann sitzen da im Account Planning bis zu 35, 40 Leute. Das heißt, du musst kollaborativ arbeiten. Du musst dieses Account Planning als das zentrale kollaborative Thema nehmen. Und jetzt kommt noch mal eine zweite Ebene hinzu. So, jetzt bin ich einer mit einem sehr untypischen Microsoft-Lebenslauf. Normalerweise ist es auch bei uns immer, alle 3 Jahre sollst du wechseln. Ich habe das nicht so ganz für voll genommen und eigentlich durfte ich hochwechseln, aber im selben Bereich. Das gibt's in Europa, ich glaube selbst weltweit, genau einmal im Moment bei uns. Normalerweise springen die Leute hin und her. Der Unterschied ist jetzt da, ich kann mit den Leuten, auch wenn sie mir keine Pläne hinlegen, fachlich, inhaltlich sehr tief reingehen, weil ich die Erfahrung habe, weil ich halt einfach 10 Jahre AE im Government-Segment war. Jetzt habe ich vor ein paar Jahren die Bundeswehr dazu bekommen. Da habe ich auch erstmal ganz schön geschluckt. Das ist komplett was ganz anderes wie das, was ich heute mache oder was ich bisher gemacht habe. Das ist ein komplett anderer Markt. Dann stelle ich mir mal vor, ich komme jetzt zum Automobilhersteller. Jeder denkt, er ist ein Automobilspezialist, weil jeder weiß, wo ich halt den Schalthebel hinmache bei der Automatik und wo das Gaspedal ist. Aber da geht's halt nicht darum, sondern es geht um Lieferketten, Produktionszyklen, Developmentzyklen und so weiter, Entwicklungszyklen und so weiter und so fort. Du musst dort echt Know-how hinkriegen. Und jetzt kommst du in die Situation, was ist die Rolle des Managers? Wenn ich kein gutes inhaltliches Account-Planning habe, managt der Manager automatisch nach KPIs. Soll man mit Verlaub, wenn einer jetzt in Salesforce, Dynamics, ins SAP-CRM guckt oder, wenn da 1 und 1 steht und sein Ziel ist 3, das weiß der Mitarbeiter schon selber, dass er ein Problem zu vergeben hat. Da braucht es keinen Manager für, weißt du? Das ist das, warum ich sage, das Account Planning ist so wichtig, weil der Manager hat ja einen größeren Spam of Control von Leuten, so der sieht ja nicht einen Accountplan, sondern 4, 5, 6, 7, 8 und 10. Und dann kommt die Situation auch, dass die AE ja oft in der Situation ist und sagt, das ist ja nicht relevant, aber dabei, was er da macht, er hat gar nicht verstanden, dass er gerade das goldene Ei erfunden hat. Aber für ihn ist es halt einfach normal. Weißt du, und das ist auch die Aufgabe dann der Manager, aus diesen Plänen wieder rauszusehen und zu sagen, schau mal, Kollege 1, 2, 3, jetzt geht mal zu dem Kollegen, Kollegin, weil die hat schon verstanden, wie es da läuft und so weiter. Also du kommst auch automatisch in den Coaching-Gedanken viel weiter und viel besser. So, das heißt, du bist kollaborativ besser, du wirst mehr gecoacht und du wirst nachhaltig eine höhere Qualität in deinem ganzen Kundenset und Kundenzufriedenheit haben. Also wenn du das als zentrale Basis hast, ist es eigentlich das Optimale. Jetzt muss ich natürlich gestehen, alle Accountplan-Formate und Tools, die ich bisher gesehen habe, die sind halt auch echt einfach Schrott.
Ja, da gibt's Potenzial, mal eine tolle Software zu bauen. Ja, da bin ich bei dir.
Und das ist das, was so weh tut, wo ich immer sage, naja, das ist auch gerade jetzt, also jetzt natürlich bei uns deutsch orientiert. Wir versuchen zum Beispiel immer alles tot zu optimieren. So, das heißt, wir haben jede Eventualität dort abgebildet, aber nicht die Sachen, die wichtig sind. So. Okay. Aber es ist alles irgendwie drin. Und das sind so die Sachen. So, deswegen ist diese ganze Story halt super spannend. Und so kam es eben damals, dass ich den ehemaligen Bürgermeister reingenommen habe, weil ich felsenfesten Überzeugung bin, dass das ein ganz wichtiges Thema ist, wo du einfach weiter hinkommen kannst. Das kannst du sogar industrieagnostisch nehmen. Wenn du dir die Spezialisten reinholst, dann ist das schon echt werthaltig.
So, jetzt hast du an diesem konkreten Beispiel ja mal aufgezeigt, wie ihr für euch Verkaufschancen identifiziert habt. Ne? Ihr habt den Koalitionsvertrag gelesen, habt gesagt, okay, hier ist eine Connection, da könnten wir vielleicht mit einer Microsoft-Lösung einen Mehrwert stiften. Und ich würde gerne mal eine Sache mit dir spiegeln. So wie ich jetzt aus meiner Erfahrung, wie typischerweise so eine Anbahnung mit einem Kunden aussieht, ist, dass wir ganz, ganz strikt über dieses Problem kommen. Wir haben vielleicht so eine gewisse Hypothese im Kopf und sagen, alles klar, hier drüben ist vielleicht ein Automobilzulieferer, der hat gewisse Herausforderungen in seiner Digitalisierung, der hat da eine Produktionsfläche, der hat Mitarbeiter in der Zentralfunktion, da fehlt es an Schnittstellen, das sind isolierte Systeme, hier ist eine Softwarelösung, die verbindet dir das mal und schafft dir ein holistisches Bild, Mehrwert am Ende, bessere Umsätze, weil die Kundenbetreuung läuft besser und was auch immer. Ne? Aber immer von diesem Problem kommend. Ist es bei euch auch so, dass man immer erstmal ein Problem identifiziert, also dass ihr auch mit so stark daran beteiligt seid, dieses Problem mit zu identifizieren? Oder sagt ihr, hey, wir arbeiten eigentlich hier nur diese Prioritätenliste, ich sage jetzt wieder Stichwort Koalitionsvertrag ab und das ist das, womit wir Geld verdienen?
Ich glaube, das ist so ein Zwischending. Also ich meine, wenn du eine Marktsituation oder eine Marktposition hast, wie wir sie haben, dann bist du ja irgendwie da und irgendwie nicht. Und irgendwie spielst du bei den Sachen mit, aber irgendwie will man dich auch raushalten und so weiter und so fort. Ich glaube, da gibt es ein paar Hersteller, ähnlich wie wir, die haben ähnliche Probleme. Ich würde mal eine SAP dazu nehmen, die wahrscheinlich ähnliche Challenges gerade hat, geliebt und gehasst zugleich. Ja. Anders kannst du es gar nicht schildern. Für mich ist es schon ein ganzheitliches Thema. Du hast ja immer zwei Sachen. Du hast den Solution-Part, den Lösungspart, und du hast den finanziellen Part. So, das heißt also, optimal ist natürlich immer, und das machen alle, glaube ich, auch relativ gut, alle Softwarefirmen, wie komme ich von Versionsstand 1 auf Versionsstand 2, also auf die höherwertige oder auf Standard, auf Enterprise, das ist immer so ein Game genommen. So, da orientieren sich relativ viele. Das machst du oft in einem Financial Selling und das machst du auch oft in so einem Low-Hanging-Fruit-Szenario. Das Problem ist, wenn du zu viele Low-Hanging-Fruits hast, dann vergisst du, den Markt weiter zu bewegen. So, und dann geht es mir oft gar nicht darum, ich will gar nicht das Problem permanent identifizieren, das wissen die Leute ja de facto eigentlich selber, sie kennen die Problemstellung, die sie haben, sondern das Thema ist immer, und das ist, wo ich immer sehr aktiv unterwegs sei, es gibt immer dieses Thema, dass alle sagen, ja, hey, wir müssen der Trusted Advisor sein. Ich sag, weiß gar nicht, ob man immer der Trusted Advisor sein sollte, weil ich glaube, das kannst du nicht sein. Wenn ich als Problem Solver gesehen werde, dann habe ich schon sehr viel gewonnen, weil nämlich per se viel Vertrauen, weil klassischerweise gehen die Kunden immer zu dem Gleichen, wo sie wissen, ey, dem gebe ich das und dann ist das Ding weg. Ja. So, das hat halt einfach viel mit Abwägen, mit Vertrauen zu tun, um eben dann auch reinzugehen und dass dir die wahren Problemstellungen gesagt werden. Also ich habe ja vorhin mal ganz kurz auf dieses Projekt mit den Kindern angesprochen. Mhm. Das ist auch einfach nur so entstanden. Ich war eigentlich zu einem ganz anderen Thema mit einem Kunden in München bei uns damals im Executive Briefing Center und es ging eigentlich, damals gab es noch Novell, um eine Novell-Ablöse im Netzwerkumfeld. Und am Ende des Tages kam dieses Projekt raus, was gar nichts damit zu tun hat, sondern er hat einfach 18 Stunden am Stück jetzt gesehen, hey, der will mich weiterbringen, der redet mit mir nicht nur über Lizenzierung, sondern der versteht den Mehrwert, der will es verstehen, der fragt und so weiter und so fort. So, dann sage ich, Fragen ist immer so wichtig. Dann kommen die mit den Problemen, die heute noch keiner auf der Agenda offen hat. Mhm. Weil das ist klassischerweise die Politik. Du guckst, dass du wirklich, sage ich mal, Minenfelder vielleicht nicht immer offen kommunizierst, sondern die guckst du, dass du sie einfach erstmal schon mal im Vorfeld irgendwie so eindämmst, dass das alles relativ klein gekocht wird. Und an die musst du rankommen, weil das sind dann die Projekte, wo du nachhaltig Impact hast. Mhm. Und den wiederum hast du, wenn du als Verstehender des Kunden reden kannst, das sind so die Sachen. So, deswegen, ich kann die Frage gar nicht so genau beantworten, ob wir uns überwiegend um das Thema Problemstellung und Problemdefinierung oder ob wir wirklich an den Problemen abarbeiten.
Was sich damit vielleicht verbindet, und ich glaube, die Antwort zu kennen, aber ich will es nicht vorbelasten. Also so eine ROI-Betrachtung ist ja auch so ein Klassiker. Ne? Man hat eine Softwarelösung, hier gibt's mal dann einen Business Case, da rechne ich aus, alles klar, heute kostet der Prozess ABC. Zukünftig mit der Lösung, klar, wird euch auch Geld kosten, aber Return 5x, 10x nach 18 Monaten. So, wo dann ein Geschäftsführer vielleicht sagen würde, alles klar, ist finanziell sehr attraktiv, weil ich glaube, einen gewissen Zugewinn davon zu haben. Jetzt hast du vorhin gesagt, du hast ein sehr ausgeprägtes Wertesystem, was du auch vertrittst, weil du idealistisch bist. Wo ich sage, ist denn immer die ROI-Kalkulation, spielt die überhaupt eine Rolle in dem Kontext, in dem du dich bewegst?
Nee, also das ist ja der Unterschied. Also schau, ich habe bei uns im Kundenset bewegen sich Verwaltungskunden und öffentliche Dienstkunden, aber auch zum Beispiel Stadtwerke. Ja. Sehr unterschiedlich. So, das sage ich, das Spannende bei mir, weißt du, also es geht wirklich vom Nahverkehrsbetrieb über Justiz, Polizei, Finanzen bis hin zu Utilities. Bei Utilities geht schon sehr intensiv natürlich im Moment um die digitale Teilhabe und Grundversorgung und das Thema, dass halt die kritischen Systeme abgesichert sind, aber du bist immer in einer sehr intensiven ROI-Betrachtung drin.
Okay.
Es ist interessant, die Ausschreibungen sind oft nach einem Preispunkt definiert, aber am Ende des Tages ist, bis du zur Ausschreibung kommst, und dort unterstützt, dass die Kunden überhaupt eine Ausschreibung machen können, steht der Preispunkt gar nicht im Vordergrund. Mhm. Also auf gar keinen Fall, sondern es ist wirklich ein Lösungsthema. Das Interessante ist, dass du viel mehr aus dem Lösungsgedanken kommst, als aus dem Preispunkt.
Jetzt hast du schon mehrfach so diesen Lösungsgedanken auch eingebracht und vorhin hast du einmal so ein Wort benutzt, hast gesagt, das technische Gewissen. Ich meine, wir heißen ja hier im Podcast Pre-Sales Unleashed. Habt ihr dann bei euch im Public Sector auch diese Pre-Sales-Rolle, diese fachliche Rolle, die technisch tief reingeht? Mit der Tandem
arbeitet. Also bei mir in der Organisation hast du überwiegend zwei Rollen. Ganz klassisch Account Executive, betriebswirtschaftlich orientiert und du hast Account Technical Strategist. Mhm. Und der Account Technical Strategist ist wirklich aus meiner Sicht eine der am meisten unterbewerteten Rollen bei uns. Früher hat man immer ganz nett ATS gesagt, all the shit. Also alles, was irgendwo ist, packst du da hin. Und ich muss immer gestehen, ich hätte zum Beispiel ohne mein ATS damals, Thomas Dremel, nie erfolgreich werden können. Sondern, ey, wir haben einfach super gut funktioniert. Mhm. Und das ist auch klar, und du hast halt dann so einen Deal. Aber ohne die Kolleginnen und Kollegen funktioniert das auch nicht. Also wir haben die Rollen und ich bin auch sehr dankbar, dass wir die haben. Ja. Interessanter ist, jedes Jahr, wenn ich um neue Stellen nachfrage, dann frage ich nach eher ATSen als nach AES.
Okay, interessant. Also ATS ist für euch das Akronym für, ich sag mal so, Sales Engineering oder Solution Engineer.
Also es ist ziemlich fies eigentlich, weil wir haben ja mittlerweile, ich glaube, knapp 78.000 Produkte auf der Preisliste.
Wahnsinn.
Der ist einfach mal quer über den ganzen Stack irgendwie der erste Ansprechpartner.
Mhm, okay.
Am Ende des Tages ist es eine große Orchestrationsdrehscheibe. Ne?
Ja.
So, sind wir mal ehrlich, die Mädels und Jungs gehen sehr tief in das Thema Azure rein im Moment. Mhm. Machen eben auch gerade diese Machbarkeit. Also wir sprechen immer oft vom Cloud Adoption Framework. Also wie kriegst du die Kunden überhaupt ins Cloudifizierende? Und es ist ja offenes Geheimnis, dass die Verwaltung da noch ein bisschen was zu laufen hat. Digitalisierung und das Cloudifizieren angeht. Also da stehen noch ein bisschen Aufgaben vor dir. Und das ist das, was die Kolleginnen und Kollegen gerade sehr, 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 sehr intensiv treiben, um die auf dem Weg dorthin zu bewegen, dass sie überhaupt in der Lage sind, das zu machen. Weil, das weißt du ja auch, es ist ja ganz viel Prozessuales, was du machen musst. Wenn du heute einfach sagst, hey, jetzt ist die Cloud da und jetzt mache ich's und schiebe nur was von eins nach zwei, dann habe ich nichts gewonnen, sondern du musst dann Cloud-Native entwickeln und so weiter. Und das machen bei uns die sogenannten Account-Tackle-Strategists.
Okay, cool, verstanden. Danke dafür. Und jetzt hast du schon so ein bisschen über Ausschreibung auch gesprochen. Ich meine, in meiner Naivität würde ich jetzt vermuten, wahrscheinlich läuft bei euch 100% über Ausschreibung, oder? Oder habt ihr auch Individualprojekte, die nicht ausgeschrieben werden?
Also das Schöne ist, in unserer Situation, wir haben einen zentralen Rahmenvertrag, wo alle Konditionen darüber sind. Läuft unter dem Bundesministerium für Beschaffung, der Bundesamt für Beschaffung, durch das BMI verhandelt, was immer relativ gut ist. Und dafür gilt für die größten Einrichtungen wie für die Bundesagentur für Arbeit die gleichen Konditionen wie für die Weltkommune Jachenau mit, glaube ich, 2 PC-Arbeitsplätzen oder sowas. Also alle haben die gleichen Konditionen, was ich per se sehr fair finde. Also auch im Thema der Gleichstellung, die Konditionen sind schon sehr stark. So, von daher sind wir eigentlich bis vor einiger Zeit sehr stark aus dem Vergabethema draußen gewesen. War ja alles da, aber jetzt natürlich mit dem Thema Plattform as a Service geht der Markt gerade sehr intensiv auf und jetzt kannst du nicht einfach sagen, so, ich gehe zu Microsoft und kaufe das da, weil ich da einen Rahmen habe. Gerade mit Google, mit AWS und mit uns drei sehr gleiche Äquivalente. Dann hast du die Hyperscaler, die Superscaler wie Stackit und Ionos. Also du musst dort schon eine Chancengleichheit schaffen. So, von daher sind wir im Moment sehr intensiv in Ausschreibungen drin, weil gerade so eine richtige Runde an Mammut-Ausschreibungen auf uns zukommt, wo viele Kunden einfach sagen, so, ich will jetzt irgendwie vor die Welle kommen.
Ja.
Und es ist auch interessant zu sehen, wenn du das so verstehst und realisierst, dass die Organisation eigentlich gar nicht dafür aufgestellt ist. Das ist gerade eine unserer Kernherausforderungen, wie wir uns dem stellen, dass wir das eben machen. Also von daher, wir haben sehr viel Ausschreibungsbusiness mittlerweile. Lösungsbusiness, nee, weil da gehen wir meistens mit Partnern
rein. Ja, okay.
Also da intensiven Team-Partnerbereich, also mit den ganzen Advisern und so weiter, sind wir da sehr intensiv dran.
Okay. Ich durfte ja auch die ein oder andere Ausschreibung begleiten in meiner Vergangenheit und du hast dann manchmal Kunden, die machen eine Ausschreibung, du wirst dazu eingeladen. Aber ich sag mal, die Governance beim Kunden, die ist ja mal so, ne? Es gab so Kunden, da konnte man dann trotzdem mal anrufen und sagen, hey, ich habe hier die Ausschreibung gelesen, ich habe aber nochmal 3, 4 Rückfragen, haben Sie mal Zeit für einen Discovery Call beispielsweise? Und der Kunde hat sich die Zeit genommen und sich dem gewidmet. Da habe ich auch andere Sachen erlebt, wo die Einkäufer extrem stark dieses Engagement aussteuern und jeden Anbieter auch sehr im Sinne der Fairness sehr streng auch Vorgaben machen, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Also beispielsweise, ich bin der einzige Kontaktpunkt innerhalb dieser Ausschreibung. Wenn ich mitbekomme, dass ihr in die Fachabteilung eine E-Mail schreibt, dann disqualifiziert ihr euch. Also das sind so die beiden Extreme. Jetzt könnte ich mir vorstellen, gerade was so Compliance, also Regularien und das Einhalten von auch vielleicht Gesetzen angeht, weht bei euch wahrscheinlich nochmal ein stärkerer Wind. Oder inwiefern habt ihr innerhalb einer Ausschreibung auch Möglichkeiten, ich sag mal, also mitzugestalten?
Eigentlich gar keine mehr. Also deswegen ist immer mein Input auch wirklich an die Teams. Ihr müsst im Vorfeld vor den Ausschreibungen dran sein. Also, dass man Spezifikationen mitgeben kann, dass man Sachen diskutieren kann. Also bei uns ist halt immer ein Thema, wir haben alle 4 Jahre die zentralen Handelspartnerausschreibungen in den Ländern und auf dem Kommunalsegment und am Bund. Ja. Und das sind halt einfach manchmal Ausschreibungen, da guckst du drauf und sagst, ja, das Ding kann eigentlich nur in die Hose gehen. Also das wird die nächsten 4 Jahre einfach für uns dann auch nur einen Krampf und einen Graus. Ne? So, deswegen ist mein Punkt sehr intensiv. Leute, wisst, wo eure großen zentralen Sachen sind und redet im Vorfeld wirklich auch intensiv mit den Kunden, dass ihr jetzt nicht Einfluss nehmt auf das Ergebnis, aber dass ihr sagt, hey, denke daran, denke hier dran und so weiter und so fort. Also, dass nicht irgendein Lizenzmodell dann gewählt wird, was dich eigentlich für eine Skalierung disqualifiziert. Mhm. Wenn es dann zur Ausschreibung wirklich kommt, dann ist das bei uns wirklich sehr konsequent. Also du hast dann gar keine Möglichkeiten, sondern geht es über Bieterfragen, die juristisch sauber formuliert sind und so weiter und so fort, wo dann auch immer die Rechtsabteilung sehr, sehr, sehr stark involviert ist. Ist schon eher anstrengend.
Und wie ist es dann mit der Differenzierung? Ich meine, du hast ja so ein paar Mitbewerber von dir jetzt gerade genannt. Angenommen, ihr bekommt jetzt so eine Ausschreibung rein, vorher vielleicht nur so mittelmäßig Kontakt gehabt. Aber wie schafft ihr es trotzdem zu sagen, also wir sind der richtige Partner für euch bei diesem Projekt?
Für mich ist ja der Hidden Champion nach wie vor im öffentlichen Dienst immer so ein bisschen die Oracle, vor denen ich mit den meisten Respekt habe. Weil die ähnlich wie wir eine sehr etablierte Marktsituation haben. So, also das Daten, die großen Anwendungen in der Verwaltung laufen sehr stark auf Oracle. Ja. So, das heißt, die sind schon mal irgendwie überall drin. Wir sind ja auch de facto irgendwie überall drin. Und deswegen ist das, was die AWS und die Google macht, super anstrengend, weil die kommen immer von dark. Also die kommen von gar nichts. So. Ich glaube, eine Google kämpft immer wieder irgendwie ein Stück weit mit ihrem Image, was ich für die Kollegen sehr, 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 sehr hart finde. Bei uns ist gerade so ein bisschen die Diskussion, alle reden über souveräne Clouds, was bei uns ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und ich mir gerade die Frage stelle, wie kannst du als amerikanisches Unternehmen selber eine souveräne Cloud bauen? Also das funktioniert ja nicht, weil es ist ja nicht souverän, weil du bist ja eine Entität vom Amerikaner. Also somit bist du nicht souverän.
Magst du den Begriff vielleicht einmal kurz erläutern, was da sich dann da verbirgt hinter souverän?
Hinter dem Thema digitale Souveränität ist, wir haben ja definitiv eine Abhängigkeit von amerikanischen Tech-Konzernen. Und Thema digitale Souveränität würde bedeuten, dass Deutschland alleine handlungsfähig ist, auch mit Hyperscalern. Ich meine, deswegen baut die SAP zusammen mit der Avato auf Microsoft-Technologie, zum Beispiel gerade die Delos Cloud, was ein sehr spannendes Projekt aus meiner Sicht ist und was auch ein hundertprozentig souveränes Projekt ist. Also das heißt, die Plattform, das wird dann irgendwie unterdrunten liegen Azure. Und das ist nicht so wie heute, dass wenn du unsere Rechenzentren gibst, dann hast du Pay-Per-Use, sondern die kaufen das einmal und dann wird das Ding mehr oder weniger hingestellt. Und das ist dann auch am Ende des Tages, wenn man es von der Leitung nimmt, alleine betreibbar. Zwar auf dem Status, wie es ist. Gleichzeitig ist es eine rechtlich komplett unabhängig abgeschottete Plattform und vor allem Firma. So, es ist eine deutsche Firma, wo es wahrscheinlich auch irgendwelche Sperrminoritäten zum Verkauf gibt und so weiter und so fort. Also weiß ich nicht genau, kann ich mir nur vorstellen, aber es ist eine deutsche Firma. So, das heißt, die unterliegt komplett den deutschen Gesetzen, nicht irgendwie in einem Cloud Act oder irgendwas, wo es das einfach gar nicht gibt, dass da irgendwas rausgehen kann. Also von daher durchaus sehr, sehr, sehr spannendes Projekt. Und das ist immer die Fragestellung, die ich so habe. Wie kann das denn jetzt zum Beispiel eine Oracle, die auch sehr, sehr deutlich sagt, hey, wir haben eine souveräne Cloud, aber sie machen es unter der Oracle BV oder GmbH, keine Ahnung, wie sie es machen, funktioniert ja gar nicht. Also es ist immer noch eine Entität irgendwie von einem amerikanischen Unternehmen. Ähnlich, glaube ich, geht eine AWS durch und die Google versucht es gerade mit der Telekom. Um dann auf das Differenzierungsthema hinzukommen, wie schaffst du es, dich von denen zu differenzieren? Genau über diese kleinen Feinheiten. Also wie kannst du dieses Angebot machen? Wir haben ja parallel dann irgendwann auch mal, wenn die souveräne Cloud mit der Delos, da ist ja auch noch unsere ganze mal europäische Cloud, wir haben unsere Cloud mittlerweile komplett europäisch abgeschirmt. Das sind dann schon eine Sachen. Am Ende des Tages geht es aber in den Ausschreibungen, macht nichts vor, knallhart und preis.
Ja, dann vielleicht nochmal eine, naja, nicht zu tief reinzugehen, aber schon mal eine Verständnisrückfrage. Also in meinem Verständnis ist es ja auch so, ich sag mal alte Welt, du hast von so ein bisschen von IBM erzählt. Der Standard war eigentlich, wir haben Software auf dem Server bei uns im Keller. So haben wir entdeckt, okay, also Dinge in die Cloud zu packen, bringt sehr viele Vorteile mit sich. Ich muss nicht für jeden Kunden einzeln Individualsoftware entwickeln, sondern ich habe einen Standard. Jeder Kunde mehr oder weniger eigentlich dieselbe Software am Laufen und ich bilde Personalisierung und Individualisierung über eine Konfiguration ab, statt über eine Umprogrammierung beispielsweise. Jetzt, wo du dieses Konzept souveräne Cloud so erzählt hast, habe ich mich gerade so gefragt, ist es dann, es klingt so ein bisschen wie On-Premise, aber in der Cloud. Aber habe ich trotzdem noch die Cloud-Vorzüge dann eigentlich, wenn ich das so aufsetze?
Nee, es ist nicht On-Premise, sondern es ist wirklich eine Cloud, aber von einer separaten Betriebskomponente gespiegelt. Also du kannst es auch, es ist auch nicht ein Air-Gap, sondern du hast schon so ein Konstrukt, die laufen, also die betreiben wirklich Azure. Mhm. Nur mit dem Unterschied, dass keine Microsoft-Leute sind, sondern Delos-Leute, die es operieren. Okay. Das sind so die wichtigen Sachen. Das ist super spannend. Also gibt auch ganz, ganz viele Sachen dazu. Also dir muss eins klar sein, wenn du so eine souveräne Cloud hast, egal in welcher Thematik, weil du ja immer noch echt Instanzen hast, wie das BSI, das da reinguckt, du bist nicht mehr so schnell. Und nee, du nicht mehr so komplett die Cloud. Ja. Das ist schon noch ganz, ganz, ganz schön ordentlich, was da läuft und der Funktionsumfang, der da geliefert wird. Also es ist schon mega spannend, aber Natürlich kannst du das nicht eins zu eins mit einer voll funktionierenden Public Cloud klarstellen.
Ja, okay, fair enough. Und dann habe ich noch eine letzte Frage für dich. Wir biegen also mal in die Zielgerade ein. Und was natürlich jetzt gerade die letzten, ich würde sagen, letzten 18 Monate im Prinzip in aller Munde ist, ist das Thema künstliche Intelligenz. Überall wird es gepitcht, in fast allen Softwareanbietern wird irgendwo KI mit eingebaut, wird das Mehrwertversprechen wird angereichert, da geht es um Automatisierung, da geht es um Erleichterung, administrative Aufgaben werden verringert und so weiter. Das sind ja auch alles so Schlagwörter, wo ich sage, ich glaube auch so eine deutsche Verwaltung würde von diesen Dingen profitieren. Gleichzeitig wissen wir auch, die großen Player, die sitzen schon auch in den USA. Du hast gerade über die Souveränität gesprochen. Kannst du uns da einen kleinen Einblick geben? Ich weiß, dass du dich inhaltlich auch intensiv damit beschäftigst, wie sich das ausgestalten wird, Public Sector und KI.
Man musste fast mal ein bisschen weiter ausholen, weil das, was der Public Sector steht, gerade wirklich vor immensen Herausforderungen. Auf einer ganz anderen Ebene. Also als ich vor 17 Jahren einstieg, hat mir mein damaliger Chef ein Buch in die Hand gegeben und es hat vom demografischen Wandel gesprochen in der Verwaltung. Und ich muss erstmal nachgucken, was ist der demografische Wandel genau. Ne? Es gibt Zahlen, dass 2030 1,4 Millionen Bedienstete in der Verwaltung von 6 Millionen fehlen und das ist ein Problem. So, jetzt wissen wir auch, War of Talents ist ziemlich groß gerade auf dem Markt. Du kriegst die Leute nicht. Ist die Verwaltung natürlich auch nicht so, dass sie mit unfassbar hohen Gehältern läuft. So, die Verwaltung wird ernsthafte Herausforderungen haben. So, was kannst du machen? Du kannst eigentlich nur die Produktivität steigern. Ja. Die Produktivität eines jeden Mitarbeiters. Und das ist jetzt schon so ein Ding, was da gerade durch die Gegend kursiert, weshalb das Thema künstliche Intelligenz überall gerade sehr stark diskutiert wird. Auch mit den amerikanischen Herstellern. Ich meine, gerade dieses Thema OpenAI, also ich gestern einen Kunden getroffen, der hat gesagt, für ihn gibt es eine Zeit vor OpenAI und eine nach OpenAI. Also das siehst du schon super intensiv, wie das kommt. Und eigentlich sind 80% unserer Diskussion gerade KI-orientiert. Ach, jeder will auch. Und jetzt kommt noch ein Thema dazu. In den Koalitionsverträgen steht jetzt überall Digitalisierung drin. So, und dadurch wird das Thema auch sehr en vogue. Es kommt aber ein Punkt dazu. Du hast immer eine zentrale IT in jedem Bundesland im Normalfall und auch auf Bundesebene. Ja. Und die bauen halt eine Referenzarchitektur, wo dann die ganzen zahllosen hunderten Anwendungen reinpassen. Und jetzt kommt die Cloud um die Ecke. Und die Cloud passt halt nicht in die Referenzarchitektur. Und das ist so dieser große Kampf, den merkst du gerade. Willst du aber die KI haben, brauchst du die Cloud-Basis, sonst kannst du die KI nicht machen. So, und jetzt ist gerade so ein bisschen eine Diskussion, was passiert so, wie passiert. Und jetzt haben wir ja gerade vor ein paar Wochen dieses große Announcement gehabt mit diesen 3,5 Milliarden, die wir in Deutschland investieren. War letzte Woche nochmal große Runde dann in Nordrhein-Westfalen, dann auch in einem Kohlegebiet und so weiter. Und du merkst richtig, was da gerade passiert, wie intensiv das kommt. Hab jetzt auf ein paar Partnerveranstaltungen, Kinos gesprochen, da ging es auch genau darum. Also du merkst so richtig, der Markt saugt es richtig auf. Jetzt gucke ich wieder mir den ganzen KI-Markt an. Jeder sagt, er macht es sehr intensiv. Gucke ich aber uns jetzt mit den 3 Hyperscalern an, würde ich sagen, wir sind am weitesten mit Abstand. Mhm. Das war ja schon von Anbeginn, als Satya Nadella übernommen hat, hat er immer KI, KI, KI. Jetzt ist halt der Durchbruch da und du merkst es auch richtig, wie wir weiter in die Richtung ausgelotet werden. Und mit dieser intensiven Verzahnung der künstlichen Intelligenz auch in die Produktivitätssuite, also in das Modern Workplace, ja. Office 365-Thema, ja. Ja. Ist es natürlich schon das, wie du KI relativ einfach konsumierbar machen kannst, weil gerade mit Gen AI ist halt schon kompliziert, mit den Prompts die so zu bauen, dass sie am Ende des Tages auch jeder verarbeiten kann. Du musst die Leute schulen, du musst sie wieder mitnehmen und so weiter und so fort. Und es ist mit dem Copiloten relativ easy. Mhm. Wie ich den Copilot heute bei mir nütze, ja, ich lasse auch ab und zu mal interessehalber irgendwelche E-Mails schreiben, die ich nie versende, weil da fehlt mir immer der emotionale Flair. Mhm, okay. Also meine, aber zum Beispiel so Sachen, dass ich sage, ich lasse große Dokumente, Präsentationen einfach ganz kurz zusammenfassen und dann mir nochmal einen Extrakt und Handlungsempfehlungen daraus schicken, wieder nochmal kurz zu strukturieren, gibt mir eine unfassbare Zeitersparnis. Ja. Und da bin ich persönlich sehr dankbar, dass es so ist. Und deswegen glaube ich, dass das Thema künstliche Intelligenz in der Verwaltung einen sehr starken Fuß in Zukunft haben wird, weil es gar nicht anders geht. Mhm.
Danke für die Einschätzung. Finde ich nachvollziehbar. Weißt du, in meinem Kopf denke ich mir halt so, okay, da sitzt jetzt dann der IT-Administrator von einer Behörde und der sieht dann bei Office 365 so diesen Knopf KI-Funktion ein- und ausschalten. Und also, ich meine, die gibt's wahrscheinlich so gar nicht, aber ich stelle mir das so vor, wie er da so denkt und dann guckt er rechts in sein Regelheft und sein Compliance-Sheet und sieht eindeutig, ja, den Knopf darf ich jetzt nicht einschalten. Ja, aber das ist vielleicht auch eine sehr vereinfachte Sichtweise, die ich da gerade habe.
Naja, aber das sind genau diese Diskussionen, die wir haben. Also es kommt ja auch der AI-Act aus Europa und so weiter und so fort. Also der Regulatorik wird weiterhin was sein, was uns sehr intensiv begleiten wird. Ja.
Peter, Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier einen kleinen Einblick zu geben, wie Softwarevertrieb im Public Sector läuft, mit sehr anschaulichen Geschichten und ziemlich breit gefächert. Also coole Geschichte. Ich hoffe natürlich auch für unsere Zuhörenden war heute auch wieder was mit dabei. Danke, dass du dabei warst.
Gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, auch.